Polish Radio External Service.
Tu Warszawa, tu Polskie Radio. Hier ist Warschau, Sie hören den Auslandsdienst des Polnischen Rundfunks. Mein Name ist Kamila Lutostańska. Dzień dobry. Heute, vor 35 Jahren, wurde der deutsch-polnische Vertrag über gute Nachbarschaft und freundschaftliche Zusammenarbeit unterzeichnet. Dieses Jubiläum steht im Mittelpunkt unserer heutigen Sendung. Wir bringen Stimmen und Einschätzungen zum Jahrestag und erinnern daran, was genau dieses Abkommen regelte und warum es für die deutsch-polnischen Beziehungen bis heute von Bedeutung ist. Wir beginnen mit den Nachrichten. Im Studio ist Joachim Czeczerski.
Und heute unter anderem mit diesen Themen. 35 Jahre deutsch-polnischer Nachbarschaftsvertrag. Polen und Deutschland unterzeichnen Verteidigungsabkommen und letzte Braunbären im Warschauer Zoo. Gestorben. Heute jährt sich der deutsch-polnische Nachbarschaftsvertrag zum 35. Mal. Aus diesem Grund treffen sich am Mittwoch die Außenminister Johann Wadepuhl und Radosław Sikorski zusammen in Berlin. Beim deutsch-polnischen Forum wollen die Verteidigungsminister ein Abkommen zur militärischen Zusammenarbeit unterzeichnen. Belastet werden die Beziehungen weiterhin durch die Forderung Polens nach finanziellen Leistungen für noch lebende Opfer der deutschen Besatzung im Zweiten Weltkrieg. Bereits im Dezember letzten Jahres hatte Ministerpräsident Donald Tusk die Bundesregierung aufgefordert, bei diesem Thema voranzukommen. Der CDU-Bundestagsabgeordnete Roderich Kiesewetter zeigte Verständnis für die polnischen Erwartungen. Gegenüber der polnischen Presseagentur sagte er, diese Frage liegt seit Jahrzehnten auf dem Tisch und hat weit mehr als nur symbolische Bedeutung. Unterschiedliche Auffassungen gibt es auch bei der europäischen Koordinierung der Ukraine-Politik. Die polnische Regierung kritisiert, dass sie bei mehreren Treffen großer europäischer Staaten zur Unterstützung der Ukraine nicht vertreten war. Trotz der Differenzen entwickeln sich die wirtschaftlichen Beziehungen weiter positiv. Nach Angaben von Außenminister Radosław Sikorski hat sich das Handelsvolumen zwischen Deutschland und Polen seit 1991 etwa verdreißigfacht. Zudem sollen am Mittwoch mehrere während des Zweiten Weltkriegs geraubte Kulturgüter an Polen zurückgegeben werden. Nach Einschätzung des früheren polnischen Botschafters in Deutschland, Janusz Reiter, war das deutsch-polnische Abkommen ein entscheidender Schritt auf Polens Weg in den Westen. Der Vertrag habe die Aussöhnung zwischen beiden Ländern gefördert und die Grundlage für den späteren Beitritt Polens zur NATO und zur Europäischen Union geschaffen, sagte der Diplomat. Deutschland habe die polnischen Integrationsbestrebungen damals maßgeblich unterstützt. Polen und Deutschland wollen ihre militärische Zusammenarbeit weiter ausbauen. Die Verteidigungsminister beider Länder, Władysław Kosiniak-Kamysz und Boris Pistorius, wollen am heutigen Mittwoch in Warschau ein neues Abkommen zur Zusammenarbeit im Verteidigungsbereich unterzeichnen. Kosiniak-Kamysz sprach im Gespräch mit dem polnischen Rundfunk von einer realen Stärkung der Sicherheit unserer Staaten. Das Abkommen solle die Zusammenarbeit bei militärischer Mobilität, Logistik sowie bei der Sicherung des Ostseeraums vertiefen. Das Ziel unserer geopolitischen Strategie ist es, dass die Beziehungen zu Deutschland besser sind als die Beziehungen Deutschlands zu Russland. Diesen Punkt haben wir erreicht. Kosiniak-Kamysz verwies darauf, dass Polen in jüngster Zeit ähnliche Verteidigungsabkommen auch mit den Niederlanden, Großbritannien und der Türkei geschlossen habe. Mit dem Tod der Braunbären Sabina ist im Warschauer Zoo eine Ära zu Ende gegangen. Die letzte im Zoo lebende Bären starb im Alter von etwa 40 Jahren, teilte der Tierpark am Dienstag mit. Sabina lebte seit 2007 im Warschauer Zoo. Sie war gemeinsam mit den Bären Mauer und Grzech aus einer ehemaligen Zirkusschule nach Warschau gekommen. Ihre beiden Gefährten waren bereits in den vergangenen Jahren gestorben. Sabina ist friedlich im Schlaf eingeschlafen, erklärten ihre Pfleger. Sie galt als eines der bekanntesten Tiere des Warschauer Zoos. Erst im Februar war sie zum Tier des Monats gewählt worden. Und soweit die Meldungen beim polnischen Rundfunk.
Danke, Joachim. 35 Jahre nach der Unterzeichnung des deutsch-polnischen Nachbarschaftsvertrags geht es auch in unserer Presseschau um die deutsch-polnischen Beziehungen, die Zusammenarbeit in Europa sowie um gesellschaftliche und kulturelle Entwicklungen. Im Studio ist Kuba Kukla.
Polen sollte an den Gesprächen der EU-Staaten über den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine beteiligt werden. Solche Gespräche sollten nicht ohne Premierminister Donald Tusk und Polen stattfinden, erklärte der Vorsitzende des Europaausschusses des Bundestages Anton Hofreiter. Angesichts der russischen Aggression müssten die Europäer enger zusammenarbeiten, insbesondere da die USA kein verlässlicher Partner mehr seien, zitiert die Tageszeitung Dziennik Gazeta Prawna den Politiker der Grünen. Im Gespräch mit der polnischen Nachrichtenagentur PAP anlässlich des 35. Jahrestages des deutsch-polnischen Nachbarschaftsvertrages kritisierte Hofreiter zugleich den Umgang mit Deutschland in Teilen der polnischen Innenpolitik. Eines der größten Probleme in den bilateralen Beziehungen sei die Art und Weise, wie manche polnische Politiker Ängste vor Deutschland für innenpolitische Zwecke instrumentalisierten. Das hat nichts mit Deutschland oder der Politik Berlins zu tun. Es ist ein Mechanismus des innenpolitischen Wahlkampfs, sagte Hofreiter. Es wäre hilfreich, wenn Nachbarstaaten nicht als Mittel politischer Auseinandersetzungen genutzt würden, um Stimmen auf Kosten der nationalen Sicherheitsinteressen zu gewinnen. Zugleich belasteten die hohen Umfragewerte der rechtspopulistischen Partei AfD die Beziehungen zwischen Berlin und Warschau. Mit Blick auf die AfD warnte Hofreiter auch vor deren Nähe zu Russland. Mehrere prominente Vertreter der Partei hätten kürzlich am Wirtschaftsforum in St. Petersburg teilgenommen. Die deutschen Sicherheitsbehörden sollten die Aktivitäten der Partei noch genauer beobachten. Nach Ansicht Hofreiters sollte die Regierung von Bundeskanzler Friedrich Merz die finanzielle Unterstützung für polnische Opfer von NS-Terror und Besatzung ausweiten, sowie die Arbeiten an einem Denkmal für die polnischen Opfer in Berlin beschleunigen. Die Debatte über Entschädigungen werde von einem Großteil der politischen Akteure in Deutschland blockiert. Entschädigungen sind mehr als nur ein Symbol. Viele Opfer leben in Armut und benötigen konkrete Unterstützung. Es ist falsch, dass die Bundesregierung hier nicht handelt, sagte Hofreiter. Auf die Frage, welche Möglichkeiten der Bundestag habe, verwies er auf den Haushaltsausschuss. Die Entscheidung liege jedoch bei den Regierungsparteien CDU, CSU und SPD. Über viele Jahre waren die Migrationsbewegungen zwischen Deutschland und Polen vor allem von der Auswanderung aus Polen nach Deutschland geprägt. Neue Daten zeichnen inzwischen ein differenzierteres Bild. Im Jahr 2025 zogen knapp 5000 Deutsche nach Polen. Gleichzeitig kehrten mehr Polen aus Deutschland in ihre Heimat zurück, als neu in die Bundesrepublik einwanderten. Zwar liegt Polen als Ziel deutscher Auswanderer weiterhin hinter klassischen Destinationen wie der Schweiz, Österreich oder Spanien, dennoch gehört das Land inzwischen zu den wichtigsten Zielländern deutscher Migranten. Noch deutlicher zeigt sich der Wandel bei den polnischen Staatsbürgern. 2024 kehrten erstmals seit Jahrzehnten mehr Polen aus Deutschland zurück, als dorthin auswanderten. Aus neuesten Daten ergibt sich ein negativer Wanderungssaldo von rund 11.000 Personen. Noch vor wenigen Jahren war die Entwicklung genau umgekehrt. Seit dem EU-Beitritt Polens im Jahr 2004 und insbesondere nach der vollständigen Öffnung des deutschen Arbeitsmarktes 2011 gehörte Deutschland zu den wichtigsten Zielen polnischer Arbeitsmigration. Polnische Staatsangehörige stellten 2024 rund 6,6% der ausländischen Erwerbsbevölkerung in Deutschland und waren damit nach Türken und Ukrainern die drittgrößte Ausländergruppe. Erstmals seit Einführung der Arbeitnehmerfreizügigkeit wurde jedoch ein negativer Wanderungssaldo registriert, von plus 15 auf minus 11.000 Personen. Inzwischen zählt Polen seit Jahren zu den dynamischsten Volkswirtschaften der Europäischen Union. Auch bei den Lebenshaltungskosten bestehen weiterhin Unterschiede, obwohl die Preise in Metropolen wie Warschau, Krakau und Danzig zuletzt spürbar gestiegen sind. Nach Daten von Eurostat liegt das allgemeine Preisniveau in Polen jedoch weiterhin unter dem deutschen. Zugleich investieren internationale Unternehmen zunehmend in Polen. Sehr dynamisch entwickelt sich insbesondere der Dienstleistungssektor. Branchenverbände und Investoren verweisen zudem auf starkes Wachstum in den Bereichen IT, Unternehmensdienstleistungen, Logistik und Industrie. Auch große US-Konzerne wie Google haben ihre Präsenz in Polen zuletzt ausgebaut. Die internationale Kunstbiennale Manifesta, seit 3 Jahrzehnten eine der wichtigsten Plattformen für zeitgenössische Kunst in Europa, findet zum 2. Mal in Deutschland statt. Nach der Ausgabe 2002 in Frankfurt am Main wird die Manifesta 16 Ruhr in 4 Städten des Ruhrgebiets ausgerichtet: Duisburg, Bochum, Gelsenkirchen und Essen. Mitkuratorin der diesjährigen Ausgabe ist die polnische Kunsthistorikerin und Kuratorin Anna Rottenberg. Im Gespräch mit der Tageszeitung Rzeczpospolita erinnert sie an die Anfänge des Projekts. Damals gründeten wir eine Stiftung mit Sitz in Amsterdam, gemeinsam mit mehreren Mitstreitern, darunter dem Briten Henry Merrick Hughes und dem Deutschen René Bloch. Ich bin bis heute Ehrenmitglied des Vorstands. Unsere Idee war, dass ein wechselndes Kuratorenteam die Biennale gestaltet, während Austragungsort und Finanzierung jeweils vertraglich mit der Gastgeberstadt vereinbart werden. Die erste Manifesta fand 1996 in Rotterdam statt, berichtet Rottenberg. Die aktuelle Ausgabe nutzt außergewöhnliche Ausstellungsorte, 12 katholische und evangelische Kirchen, die größtenteils nicht mehr religiös genutzt werden, dienen als Schauplätze der Kunstwerke. Auffällig ist zudem die starke Präsenz polnischer Künstler, so viele wie noch nie zuvor in der Geschichte der Biennale. Als ich die Teilnehmerlisten früherer Manifesta-Ausgaben durchsah, stellte ich fest, dass nur wenige Künstler aus Polen vertreten waren, in den letzten 7 Ausgaben sogar gar keine. Diese Lücke wollte ich schließen. Ausschlaggebend war jedoch vor allem die Qualität ihrer Arbeiten und ihre Passung zum Ausstellungskonzept, erklärt Rottenberg im Gespräch mit Rzeczpospolita. Auf die Frage nach der Rolle der Manifesta in einer Zeit zunehmender Konflikte und gesellschaftliche Polarisierung verweist Rottenberg auf die Gründungsidee der Biennale. Die 1990er Jahre waren eine Zeit des Optimismus, des Wachstums und der Hoffnung auf eine bessere Zukunft. Heute erleben wir in Europa den Aufstieg autoritärer Politiker und nationalistischer Bewegungen, Entwicklungen, die wir vor 30 Jahren nicht erwartet haben. Dennoch haben die Grundideen der Manifesta nichts von ihrer Aktualität verloren. Wir wollen weiterhin eine Gemeinschaft von Künstlern und sensiblen Menschen schaffen. Soweit die Presseschau.
Danke, Kuba. Die Presseschau sowie weitere Nachrichten finden Sie auf unserer Homepage auslandsdienst.pl. Wie bereits erwähnt, wurde heute vor 35 Jahren der deutsch-polnische Vertrag über gute Nachbarschaft und freundschaftliche Zusammenarbeit unterzeichnet. Was genau regelte dieser Vertrag? Welche Entwicklungen führten zu seiner Unterzeichnung? Und inwiefern profitieren Deutschland und Polen bis heute von diesem Abkommen? Josefine Schwag hat darüber mit Dr. Christhard Henschel vom Deutschen Historischen Institut in Warschau gesprochen.
Ich sitze hier im Deutschen Historischen Institut in Warschau mit Christhard Henschel. Er ist Historiker und hat sich mit der deutsch-polnischen Geschichte beschäftigt und auch mit dem deutsch-polnischen Nachbarschaftsverhältnis und dem Nachbarschaftsvertrag. Heute am 17. Juni 26 findet in Berlin das deutsch-polnische Forum statt, unter dem diesjährigen Motto Nachbarschaft im Wandel. Und um diese Nachbarschaft im Wandel soll es auch heute bei uns ein wenig gehen, denn Anlass gibt das 35-jährige Jubiläum des deutsch-polnischen Nachbarschaftsvertrags. Der wurde 1991 unterzeichnet, Was genau beinhaltet dieser Vertrag?
Der Vertrag ist der Nachfolgevertrag eines früher geschlossenen Vertrags, in dem die Grenzfragen geklärt wurden zwischen Deutschland und Polen. Und diese beiden Verträge waren auch die Voraussetzungen dafür, dass die deutsche Einheit durchgeführt werden konnte. Der Inhalt des deutsch-polnischen Nachbarschaftsvertrags ist insofern besonders, dass er sich vor allen Dingen auf die Zivilgesellschaft, auf die Wissenschaft, den kulturellen Austausch, auf den Austausch außerhalb der politischen Sphäre konzentriert und viele Strukturen geschaffen hat, von denen wir heute zehren. Also das deutsch-polnische Jugendwerk zum Beispiel wurde gleichzeitig da unterschrieben. Was vielleicht auch interessant ist zu erwähnen, dass der wissenschaftliche Austausch darin nochmal festgeschrieben wurde und das war einer der Impulse, das Deutsche Historische Institut auch in Warschau zu gründen, beziehungsweise auch in Berlin dann später das Zentrum für historische Forschung der Polnischen Akademie der Wissenschaften. Also im Prinzip muss man sagen, dass dieser Vertrag so nicht am Anfang dieser deutsch-polnischen Aussöhnung und dieser wachsenden Kontakte der Zivilgesellschaft gestanden hat. Es gab vorher bereits Städtepartnerschaften und so weiter. Aber hier wurde das nochmal in einen richtigen bilateralen Vertrag gegossen und es wurden zusätzliche Strukturen geschaffen, um das zu festigen auf verschiedenen Ebenen.
Kannst du vielleicht ein bisschen was zu den Strukturen sagen? Wie genau sehen die jetzt aus?
Da geht es zum Beispiel ganz konkret um die regionale Zusammenarbeit zwischen den Bundesländern und den Woiwodschaften. Im Bereich Umwelt wurden Strukturen geschaffen. Das deutsch-polnische Jugendwerk habe ich bereits erwähnt. Später in der Folgezeit kam dann zum Beispiel auch die deutsch-polnische Wissenschaftsstiftung hinzu und so weiter. Also das sind ganz konkrete Politikfelder, Regionalpolitik, Umweltpolitik, Energiepolitik, Wissenschaft, Jugendaustausch, wo deutsch-polnische Institutionen geschaffen wurden, wo sich Expertinnen, Experten auch von beiden Seiten treffen, aber auch Bürgerinnen und Bürger, die keine besondere Funktion haben, da aktiv sein können. Also das ist ein ganz wichtiger Kern dieses Vertrags, der halt den Grundgedanken hat, dass sich beide Gesellschaften enger verzahnen und der Austausch auf möglichst vielen Ebenen stattfinden kann.
Was genau wissen wir denn über die Situation dieser Unterschrift des Nachbarschaftsvertrags?
Naja, dieser Nachbarschaftsvertrag war natürlich ein Schlusspunkt von sehr komplizierten deutsch-polnischen Verhandlungen. Wir müssen das parallel denken mit dem deutschen Einigungsprozess. Und Helmut Kohl war kein einfacher Verhandlungspartner für die polnische Seite, weil es ging natürlich vorrangig erstmal darum, die Oder-Neiße-Grenze als deutsche Ostgrenze festzuschreiben. Und Helmut Kohl hat aus Rücksicht auf seine Wählerschaft und die deutsche Innenpolitik diese Unterschrift erstmal so lange wie möglich hinausgezögert, was auf der polnischen Seite natürlich auch für Irritationen gesorgt hat. Man kann natürlich aber sagen, dass es eine Vorgeschichte gibt. Sehr bekannt ist natürlich die Ostpolitik von Willy Brandt und seinen Nachfolgern, der Warschauer Vertrag von 1970, wo erstmals die Grenzen de facto anerkannt wurden. Und dann beginnt auch im Kontext des Helsinki-Prozesses und dann später in den 80er Jahren eine Annäherung der Zivilgesellschaften, also die polnischen Emigranten, die in der Bundesrepublik sich niedergelassen haben, teilweise als politische Flüchtlinge, teilweise als Wirtschaftsmigranten, dann die Hilfsaktionen für die Solidarność im Winter 81, 82. Und so haben sich schon in den 80er Jahren sozusagen die Kontakte zwischen den Zivilgesellschaften, zwischen der Bundesrepublik vor allem und Polen verstärkt. Und es gab auch ein wachsendes Interesse an der Geschichte, weil die Geschichte der deutschen Besatzung, der deutschen Verbrechen und auch des Holocaust, das war natürlich das, was nicht aufgearbeitet war und was die Menschen weiterhin beschäftigt hat, weil die Generation, die für die Taten verantwortlich waren, noch gelebt hat und auch die Opfer haben auch noch gelebt. Das heißt, das waren alles ganz aktuelle Fragen, zumal natürlich auch die deutschen Vertriebenenverbände mit der Anerkennung der Grenzen nicht einverstanden waren und eigentlich gefordert haben, sehr lange die Grenzen von 1937 wiederherzustellen. Und das wurde mit diesen beiden Verträgen 1991 dann endgültig beendet. Von der Unterzeichnung selber gibt es natürlich Bilder und so weiter. Die Medien haben berichtet in Deutschland, in Polen. Es war eine feierliche Veranstaltung im Bundeskanzleramt. Der Grenzvertrag wurde am 14. November des Vorjahres in Warschau unterzeichnet und dann halt der Nachbarschaftsvertrag am 17. Juni in Bonn im Bundeskanzleramt, also schon nach der deutschen Einheit. Und das Interessante ist, dass halt der 17. Juni als Datum ausgewählt wurde. Der 17. Juni war in der alten Bundesrepublik ein Feiertag, weil er an den Volksaufstand in der DDR erinnert hat von 1953. Und Kohl und sein Außenminister Genscher haben dieses Datum wahrscheinlich sehr bewusst gewählt, um da eine gewisse Symbolik reinzubringen. Das heißt, zum einen die DDR als Teil der deutschen und deutsch-polnischen Geschichte, vor allen Dingen aber den Widerstand der Ostdeutschen als Teil dieses ostmitteleuropäischen Strebens für Freiheit mit zu verankern in dieser Symbolik. Also ich glaube, das ist eine Sache, die heute ein bisschen vergessen wird, dass dieser 17. Juni so prominent da eine Rolle spielte. Der polnische Ministerpräsident hat in seiner Rede anlässlich der Unterzeichnung auch darauf Bezug genommen. Er hat sozusagen eine Verbindung hergestellt zwischen dem Volksaufstand und der Solidarność-Bewegung und dann dem deutsch-polnischen Nachbarschaftsvertrag. Also das war eine symbolisch aufgeladene Zeit. Man hat gern mit einem gewissen Pathos über Geschichte gesprochen und so war es auch da. Also Helmut Kohl und Hans-Dietrich Genscher haben zum Beispiel dann auch Willy Brandt, Helmut Schmidt, Egon Bahr eingeladen, um darauf hinzuweisen, dass die kohlsche Politik in der Tradition auch dieser Ostpolitik der SPD zu verstehen ist. Auf polnischer Seite waren Bronisław Geremek und Marek Edelmann auch anwesend, also zwei Vertreter der Solidarność, die beide jüdische Wurzeln haben und auch das Warschauer Ghetto überlebt haben. Bronisław Geremek war dann später sogar Außenminister und er war wirklich eine der Schlüsselfiguren der Solidarność. Und Marek Edelmann als Symbolfigur, der auch den Widerstand gegen die Nationalsozialisten mit dem Widerstand gegen die Kommunisten verbindet und dann sozusagen bei dieser Vertragsunterzeichnung auch dabei ist. Und darüber haben die deutschen Medien berichtet, aber auch die polnischen. Und also das ist jetzt nicht hinten runtergefallen im öffentlichen Diskurs. Aber was halt heute in der Rückschau so ein bisschen verloren geht, ist natürlich, dass das wirklich ein Vertrag war, der eine europäische Tragweite hat. Also wenn man das vergleicht von der Bedeutung, würde ich das durchaus auf eine gleiche Ebene stellen mit der deutsch-französischen Aussöhnung.
Die beiden Nachbarländer erhofften sich ja mit dem Vertrag eine deutsch-polnische Freundschaft, ein besseres, ein freundschaftlicheres Verhältnis auf Augenhöhe. Wie blicken wir jetzt 35 Jahre danach auf die Situation? Was ist daraus geworden?
Was natürlich heute völlig weg ist, ist so diese Euphorie und dieser Zukunftsoptimismus der späten 80er, frühen 90er Jahre und auch dieses Bedürfnis, ja, mit Symbolen, die heute manchmal so ein bisschen als Versöhnungskitsch daherkommen, die deutsch-polnischen Beziehungen auf eine neue Grundlage zu stellen. Also ich glaube, dass man heute viel pragmatischer ist. Auch durch die ganzen Irritationen, die es in den letzten Jahrzehnten immer wieder gab zwischen den Bundesregierungen und den polnischen Regierungen und Präsidenten. Und ich glaube, dann kann man heute sagen, dass dieser Pragmatismus, der vorherrscht, auch eine Chance ist, weil natürlich gibt es enorm viele Bereiche, wo diese Kooperation sehr gut funktioniert. Städtepartnerschaften, regionale Zusammenarbeit und so weiter. Es gibt Wissenschaftskooperationen. Vor kurzem wurde der gemeinsame Preis der Deutschen Forschungsgemeinschaft und der polnischen Wissenschaftsstiftung, der Kopernikus-Preis, wieder verliehen. Also es gibt in ganz, ganz vielen Bereichen funktionierende Strukturen und natürlich gehört dazu auch der Wirtschaftsaustausch. Also Polen ist mittlerweile einer der wichtigsten Handelspartner Deutschlands und auch umgekehrt ist Deutschland immer noch ein sehr wichtiger Wirtschaftspartner. Wo halt immer mal Sand im Getriebe ist, ist die Regierungsebene. Ich denke aber, dass wir uns da gar nicht so große Gedanken machen müssen, weil sich einfach die Politik international gewandelt hat. Politik wird anders gelebt, wird anders durchgeführt als noch vor 20 Jahren. Und da müssen wir uns einfach darauf einstellen, dass da immer wieder Konflikte auch auftreten. Ich habe allerdings den Eindruck, dass langsam sich das Verständnis durchsetzt, dass tatsächlich Polen wirklich ein Schlüsselland ist, auch für Deutschland, innerhalb der Europäischen Union. Nicht nur im Bezug auf die Wirtschaft, sondern auch im Kontext der Außenpolitik. Wir haben die Frage des Kriegs vor der eigenen Haustür in der Ukraine, die Frage, wie die NATO und die europäischen Verteidigungsstrukturen gestärkt werden können. Ich glaube, da haben viele Berliner Politiker, die vielleicht noch vor ein paar Jahren mit einer leichten Prise Paternalismus auf Polen geschaut haben, haben da jetzt, glaube ich, ihre Positionen korrigiert. Wie nachhaltig das ist, das wird sich zeigen, aber ich bin da eher optimistisch, auch wenn man natürlich sagen muss, dass die Begeisterung für Deutschland in Polen in den letzten Jahren eher zurückgegangen ist, weil natürlich Deutschland auch diese Vorbildrolle ein Stück weit verloren hat und es auch in der polnischen politischen Landschaft Parteien gibt, die Deutschland sehr kritisch gegenüberstehen und auch der Rolle Deutschlands innerhalb der EU. Und da finde ich es halt umso wichtiger, dass die Strukturen, die der deutsch-polnische Vertrag geschaffen hat, dass die gestärkt werden, dass die auch finanziell ordentlich ausgestattet werden. Und dass man vor allen Dingen auf Seiten der demokratischen Parteien und der Zivilgesellschaft und der Verwaltung, dass man da auch pragmatisch und optimistisch in die Zukunft schaut und wirklich sieht, wie wichtig die Beziehungen sind. und dass man die weiter ausbaut und dann sich nicht hinter irgendwelchen bürokratischen Hürden versteckt. Und was ich noch gerne hinzufügen würde, was ich denke, was auch noch eine wichtige Dimension wäre, dass man stärker die ostdeutschen Bundesländer als einen besonderen Faktor in dieser Zukunftsgestaltung sieht, weil wir haben schon über den 17. Juni gesprochen und diese historische Bedeutung. Man kann das auch in die andere Richtung denken, dass man nochmal sich genauer anschaut, dass die ostdeutschen Bundesländer und Polen auch eine gemeinsame Geschichte nach 89-90 haben. Besonders im Hinblick auf die Transformationsgeschichte, aber auch in den direkten Kontakten, weil wir dürfen nicht vergessen, die deutsch-polnische Grenze, die wurde 1945 erst in ihrer heutigen Form etabliert. Das heißt, die Menschen hatten relativ wenig Zeit, sich daran zu gewöhnen, während andere Grenzen, zum Beispiel die deutsch-tschechische Grenze, ja schon seit Jahrhunderten bestehen. Das heißt, diese ganzen konfliktreichen 90er Jahre, in denen es auch zu Gewalt kam an der Grenze und zu vielen Konflikten, Vorurteilen, das war im Prinzip eine relativ kurze Zeit, um dort eine stabile, freundschaftliche Nachbarschaft aufzubauen. Und ich glaube, das ist ein wichtiges Kapitel in den deutsch-polnischen Beziehungen, über die man auch reden sollte, wie die deutsch-polnischen Beziehungen in der Transformationszeit verlaufen sind, welche gemeinsamen Erfahrungen gibt es, welche politischen Analogien haben sich vielleicht auch in beiden Bereichen entwickelt und wie ähnlich oder wie unterschiedlich tatsächlich die Alltagserfahrungen der Menschen waren durch die Transformation in beiden Ländern. Ich glaube, das ist manchmal ein bisschen unterbelichtet und sollte gestärkt werden. Und auf diese Weise kommt man auch ein bisschen weg von diesen emotional aufgeladenen Themen wie Zweiter Weltkrieg zum Beispiel. Das ist ein Thema, das weiter sehr wichtig ist und da gibt es auch viele Dinge noch zu bearbeiten. Aber es gibt halt auch in der neuen Vergangenheit Dinge, die darauf warten, dass es da einen Diskursraum gibt, in dem es einen deutsch-polnischen Austausch gibt darüber. Und vor allen Dingen auch ein Deutsch-Polnisch, weil sowohl die DDR-Vergangenheit als auch die Geschichte nach 89 in den deutsch-polnischen Beziehungen, die haben anderen Stellenwert als die Beziehungen zwischen der Volksrepublik Polen und der Bundesrepublik.
Josefine Schwag sprach mit Dr. Christhard Henschel. Zum Abschluss möchten wir Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, dazu einladen, uns Ihre Eindrücke und vielleicht auch Ihre Erinnerungen an den deutsch-polnischen Nachbarschaftsvertrag zu schreiben. Hat dieses Abkommen Ihr Leben oder Ihre Sicht auf die deutsch-polnischen Beziehungen in irgendeiner Weise beeinflusst? Wir freuen uns auf Ihre E-Mails. Schreiben Sie uns an deutsche.redaktion@polskieradio.pl. Danke fürs Zuhören und bis bald, sagt Kamila Lutostańska. Do usłyszenia.
Kiedy podnieść się nie możesz, ogarnia cię zwątpienie, wtedy nie płacz, ptaku, nie płacz, podnieś głowę w stronę nieba, uwierz skrzydłom, własnym skrzydłom, one kiedyś ci pomogą unieść się nad ziemię, wstać. Twój będzie tak wysoki, lot twój będzie tak daleki, ile wiary i nadziei.
Aktuelle Informationen aus und über Polen. Informativ und in deutscher Sprache. Täglich live aus Warschau. Weltweit hören mit der Polskie Radio App, im Internet, als Podcast oder auf Mittelwelle auf 1386 kHz um 18.30 Uhr mitteleuropäischer Zeit. Wir halten Sie auf dem Laufenden. Schalten Sie ein und do suschenja. Wir hören uns.